Ja, guten Morgen zusammen. Ich sehe schon, ihr habt so einen gewissen Sicherheitsabstand von mir genommen. Das ist vielleicht manchmal ratsam, gell? Nein, Spaß. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu dem Gottesdienst. Ich habe heute das Vorrecht, euch etwas aus dem Wort Gottes weiterzugeben. Das mich jetzt auch schon seit 2 Wochen, bin ich da immer wieder am drüber nachdenken und am Vorbereiten. Und bin sehr dankbar, dass ich hier stehen darf. Heute ist der letzte Teil, also der dritte Teil von dem Thema, wie erkenne ich ihr Lehre? Ich habe auch den Mario gebeten, dass wir das Lied Lass mir das Ziel vor Augen bleiben singen, weil ich auch in der stillen Zeit vor der Predigtvorbereitung habe ich Psalm 16 gelesen in Vers 8 und dort steht: Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Und das Lied Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, das passt dazu recht gut. Das Ziel ist es, seine Augen auf Jesus zu richten, der vorangeht, der uns vorangeht, und ihm einfach nur nachzulaufen. Das ist unser Ziel. Und sobald der Herr nicht mehr vor Augen ist und wir woanders hinschauen, gehen wir auf ihr Wege. Und wenn wir uns immer um uns selber drehen, wird uns irgendwann schwindelig und vor allem, wir kommen auch nicht vom Fleck. Schau auf Jesus und folge ihm nach. Oder wie es David auch in Psalm 17, Vers 5 sagt: Senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen, damit mein Gang nicht wankend sei. Fand ich auch sehr schön. Ich möchte am Anfang noch beten. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du dein Wort bewahrt hast über die Jahrhunderte. Ich danke dir dafür, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du die Wahrheit bist. Ich danke dir dafür, dass wir ein Licht sein dürfen in dieser dunklen Welt, die von dir nichts wissen will. Hilf uns du dabei und hilf uns dabei, den guten Lauf zu vollenden. Ich danke dir dafür, dass du uns gezogen hast, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und hilf du uns einfach auch, diesen Lauf zu verenden. Amen. Ich mache einen kurzen Rückblick. Die erste Predigt und die zweite Predigt haben wir uns so ein bisschen auch die Grundlagen angeschaut, aber auch so, von welcher Seite man vom Pferd fallen kann oder in welche Richtung man auf Abwegen geraten kann. Das ist einmal der Liberalismus, wo es einfach weniger darum geht, was Jesus zu deinem Verhalten sagt, sondern mehr darum geht, wie fühlst du dich dabei. Wenn du dich dabei gut fühlst, dann machst du das. Wenn es deine Gefühle passen, wenn du es mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, dann passt es für dich. Aber es ist nicht so entscheidend, was in Gottes Wort oder wie Gottes Wort diese Tat bewertet. Die Bibel nennt das einen lauen Christen, in Offenbarung Kapitel 3, oder auch eine Person, die das Licht, das wir tragen, wenn wir Christen sind, unter den Scheffel stellt. Anders bei der Gesetzlichkeit, da geht es darum, aus Pflichtgefühl Dinge zu tun, um vielleicht eigentlich sogar mit dem Ziel, um besser vor anderen Leuten dazustehen und vielleicht sich sogar dieses kostenlose Gnadengeschenk, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat, selber verdienen zu wollen, weil wir es uns nicht schenken lassen wollen. Wir haben uns auch ein bisschen angeschaut, was kann helfen. Ein Punkt war, setze deine eigene Erfahrung nie über Gottes Wort oder Gottes Wort gleich. Und wenn Gott dich anspricht, dann setze alles an Schweiß und Gebet daran, um dein Leben dementsprechend zu verändern. Und geh da keine Kompromisse ein. Und dies nicht aus eigener Kraft, lies in 1. Timotheus 1, Vers 12 oder auch in Philipper 2, Vers 12 bis 14 steht: Gott wird dir helfen, wenn du es ernst meinst. Und es ist schön, dass Gott uns zur Seite steht. Drittens, dass wir nicht jedem Wind der Lehre glauben sollen. Prüfe alles immer am Wort Gottes und jede Irrlehre oder Irrmeinung wird am Wort Gottes zerschellen. Viertens, prüfe dein Leben an der Bibel und vergleiche nicht, ob du im Vergleich zu einem anderen, vielleicht gesetzlichen oder liberalen Christen, noch gut dastehst. Gott bemisst dein Leben und würde nicht im Vergleich sagen, okay, schau, der war echt 100, einer von den 100 Besten oder so, sondern er misst einfach nur dein Leben. Er vergleicht nicht. Und wenn du Leute vielleicht beurteilen musst, dann beachte auch immer, von welcher Situation du auskommst, von welcher Richtung du es siehst. Und beurteilen müssen wir manchmal vielleicht Sachen, aber verurteilen dürfen wir nicht. Wir sollen nicht richten, sondern das Ziel ist es, wenn wir jemandem anderem etwas sagen, dass wir ihm helfen, zur Seite stehen. Dann hatte ich eine Aufgabe für euch gehabt, einfach mal Epheser 4, Vers 14 auswendig zu lernen. Ich lese den noch einmal vor. Damit wir nicht mehr unmündig sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Also wie bleibe ich auf dem Weg? Habe ich ein Bild rausgesucht? Katastrophen überfallen einen immer so plötzlich. Und das vom Weg abkommen ist nämlich keine Katastrophe, die einem so plötzlich überfällt. Das sind viele, viele kleine Schritte in die falsche Richtung. Also, erste Regel, achte auf deine Beziehung zu Gott. Gottes Wort ist der Hammer und deswegen werde ich heute einige Bibelstellen auch vorlesen und immer ein bisschen was dazu sagen. Die erste steht in Sprüche 4, Vers 23. Und es ist ein einfacher Befehl, den viele von euch vielleicht kennen. Dort steht dran, mehr als alles andere behüte dein Herz. Also mit dem, was du das Herz füllst, da sollst du drauf aufpassen. Denn von ihm geht das Leben aus. Die andere Bibelstelle steht in 1. Timotheus 1. Das könnt ihr auch aufschlagen, den 1. Timotheusbrief, Kapitel 1. Da werden wir immer ein bisschen wieder reinspringen. Verse 18 bis 19. Dort heißt es, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, in dem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Also unser Ziel ist es, kein Schiffbruch zu erleiden. Ich denke, es gibt auch keinen Kapitän, der mit dem Ziel in See sticht, unterzugehen. Also hoffe ich zumindest nicht. Und meine Frage an euch ist, wie kann ich das Ziel erreichen? Und ich hoffe, wir können das in dieser Predigt ein bisschen definieren. Eben Sprüche 4 sagt, indem du auf dich achtest. Denn nur wenn du selber eine Beziehung zu Jesus hast, kannst du auch anderen helfen. Dann heißt es eben in 1. Timotheus 1, 18, dieses Gebot vertraue ich dir an. Ich weiß nicht, als ihr das vorgelesen habt, ob ihr euch überlegt habt, welches Gebot meint er jetzt? Dann müsst ihr ein bisschen nach vorne schauen. In Vers 5 heißt es, das Gebot der Liebe, welches in drei Wörtern genauer beschrieben wird. Und zwar sollen wir lieben mit reinem Herzen. Also nichts, was das Herz befleckt, also sündlos. Das Gebot ist somit, wir sollen lieben ohne falsch. Wir sollen lieben mit gutem Gewissen. Das Gewissen wird geschärft durch Gottes Wort. Da kommen wir auch noch später ein bisschen noch dazu. Und aus ungeheucheltem Glauben. Geheuchelter Glaube will, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Die Ehre gebührt aber Gott und nicht dem Menschen. Deswegen ist unser Ziel, alles immer zur Ehre Gottes zu tun. Wie kann ich glauben und ein gutes Gewissen bewahren? Vers 19. Ich teile das auf. Erstmal, wie kann ich Glauben bewahren? Und der erste Punkt, den die Bibel nennt, ist, ich kann Glauben bewahren, indem ich ein gutes Gewissen bewahre. Vers 19a. Zweitens, indem ich mich an die Gabe erinnere, die Gott mir gegeben hat und sie auch für Gottes Reich einsetze. Jeder von uns hat Gaben bekommen von Gott. Nur die Frage ist, wo setze ich meine Gaben ein? Für Gott? Für sein Reich? Für die Arbeit? Für meine eigenen Wünsche? Und Drittens, indem ich mich auf Gottes Wort berufe. Also wie kann ich Glauben bewahren, indem ich mich auf Gottes Wort berufe? 1. Timotheus 1, 3 bis 5 und auch Vers 18. Und auch Jesus hat es schon gemacht. Als er versucht worden ist in der Wüste und Satan ihn versucht hat, hat er mit Gottes Wort gekontert. Und viertens, indem ich dieses Gebot festhalte und nicht von mir stoße. Und da ist die Überlegung, wo in deinem Leben gehst du vielleicht so Kompromisse ein, wo du das Wort Gottes so ein bisschen wegstoßt. Die zweite Frage ist, wie kann ich ein gutes Gewissen bewahren? Und da fand ich die Themenkonkordanz echt cool, die Erklärung, die würde ich euch vorlesen. Das Gewissen beurteilt die Taten und Gedanken des Menschen. Es regt sich oftmals vor der sündigen Tat, währenddessen oder danach. Und wenn es sich regt, hat man immer zwei Möglichkeiten. Ich kann es übergehen, mein Gewissen abstumpfen, oder ich kann darauf reagieren und betend die Situation, den Sieg, in der Situation den Sieg erringen. Und wenn sich bei dir vielleicht das Gewissen nicht rührt, dann kann es auch sein, dass es schon so abgestumpft ist. Und im Endeffekt bereitest du damit deinen eigenen Untergang vor. Also du bohrst sozusagen Löcher in dein Schiff hinein. Jeder Kompromiss ist wie so ein Loch, den du in dein Schiff reinbohrst. Das Gewissen, wenn es geschärft ist, hilft es, Sünden und falsche Lehre zu erkennen. Wie kann ich das Gewissen jetzt beeinflussen? Eigentlich, ich kann es positiv beeinflussen, indem ich es schärfen lasse durch Gottes Wort, durch die Beziehung mit Gott, mit Jesus, indem ich mich auch auf Korrektur bringen lasse, wenn er mich anspricht. Ich kann es aber auch negativ abstumpfen. Ich kann zum Beispiel keine Zeit mit Gott verbringen. Ich kann mein Leben, statt von Gott füllen zu lassen, mit so säkulären Freuden füllen, die an sich keine Sünde sind, mit Freizeitangeboten, mit Genüssen. Ich kann meine Prioritäten auf ein tolles Haus, auf ein tolles Auto legen. Diese Prioritätenverschiebung. Ich kann Kompromisse im Alltag eingehen, mit kleinen Lügen, mit einfach auch falscher Prioritätensetzung kann ich Kompromisse eingehen. Und jeder Kompromiss führt einen Schritt weg, bohrt ein Loch in dein Schiff hinein. Ich kann mit Filmen, in denen, oder müssen nicht mal Filme sein, mit Dingen, wo Dinge gezeigt werden, wofür Jesus am Kreuz gestorben ist, wie zum Beispiel Morden, Brutalität, vorehelicher Geschlechtsverkehr, Unzucht, Lügen, wo solche Dinge uns in Massen gezeigt werden. Ich habe mal mit einem Jugendlichen geredet, das war auf einer Jugendfreizeit, der war 16, 17 Jahre rum, und er hat zu mir gesagt, er hat kein Problem damit, Horrorfilme anzuschauen. Der kriegt ja auch keine Albträume oder so. Es gibt andere, die sind halt sensibler, aber ihm macht das gar nichts aus. Da habe ich ihn gefragt, ob er mit 10 Jahren auch schon Horrorfilme anschauen konnte. Hat er mich schockiert angeschaut, hat gesagt, nee, niemals, gell? Sag ich, ja, was hast denn du da angeschaut? Ja, so halt Krimis und dann halt härtere Krimis, dann halt Thriller, Psychothriller und dann halt Horrorfilme, genau. Sein Gewissen hat sich wohl schon bei jeder härteren Stufe noch leicht gemeldet, aber er konnte diesen leichten Einwand abtun und das Gewissen abstumpfen. Und wenn wir stolz berichten, dass uns unmoralische oder brutale Filme ja nichts mehr ausmachen, dann sagt die Bibel, dass genau das dein Problem ist, weil du sollst ein gutes Gewissen bewahren. Und ein Kapitän, der nach jeder Seemeile ein kleines Loch in seinen Schiffsrumpf bohrt, muss nicht überrascht aufschreien, wenn er untergeht. So, wie konnte das passieren? Die Bibel warnt uns davor, so eine Dummheit zu tun, aber sie nimmt dir nicht den Bohrer aus der Hand. Den musst du selber weglegen. Deswegen prüfe deine Filme, prüfe deine Kompromisse und leg sie weg, wenn du merkst, dass sie nicht mit Gottes Wort vereinbar sind. Es ist auch kontraproduktiv zu sagen, ich will keinen Sex vor der Ehe haben, aber ich schaue mir das immer im Fernsehen an. Wer spult einen Film vor, wenn eine unsaubere Stelle kommt? Könntest du den Film anschauen, wenn Jesus neben dir sitzen würde? Wenn nicht, dann schmeiß ihn aus deiner Sammlung raus. Und überleg nicht, welche Filme dein Freund rausschmeißen müsste. Das muss er selber vor Gott entscheiden. Überleg in deinem eigenen Leben. Gott fordert dich auf, deine Zeit sinnvoll einzusetzen. Und eines muss uns auch klar sein, dass wenn wir immer das Gegenteil, immer uns von dem Gegenteil, was Gott sagt, berieseln lassen, dann werden wir auch nie fest in der Lehre bleiben. Weil von dem, was das Herz voll ist, geht der Mund über. Da heißt es in Lukas 6, Vers 45. Und das Wort Gottes soll uns einladen, unser Leben zu überdenken, und es soll unser Gewissen schärfen. Es gibt die einen, die dann ein überspitztes Gewissen haben, die dann in Richtung Gesetzlichkeit gehen, das hatten wir ja angesprochen. Es gibt die anderen, die einfach nur mit dem Wort Gottes ihren Verstand intellektuell schärfen wollen, aber gar nicht bereit sind, die erkannten Dinge in ihrem eigenen Leben umzusetzen, sondern eher in dem Leben von ihrem Freund, Bekannten. Und vor allem dann, wenn die überführende Kraft Gottes dich anspricht, wenn die dann vom logischen Denken überdeckt wird, dann entwickeln wir einfach reine gedankliche, theologische Gedankengebäude. Wir können uns zum Beispiel überlegen, wie der Thron Gottes mit dem Thron von David übereingestimmt hat, was es da für Parallelen gibt. Aber erstens, wo ist die praktische Umsetzung in dieser Lehre, in dieser Meinung? Zweitens, legt Gott überhaupt einen Schwerpunkt auf diesen Vergleich jetzt wohl zwischen Thron Gottes und Thron Davids? Und drittens, bewertet die Bibel das überhaupt? Also gibt es eine Bibelstelle, wo drin heißt, der Thron Gottes ist wie der Thron Davids, deswegen forsche danach. Bewertet die Bibel das überhaupt? Wenn nicht, wenn es keine Bewertung von der Bibel gibt, dann wird die Schlussfolgerung nie anhand der Bibel geprüft werden können, sondern immer nur vom logischen Denken. Also, achte auf die unverfälschte Lehre. In Titus 2, Vers 7 gibt uns Paulus den Auftrag, die Lehre unverfälscht mit würdigem Ernst als Vorbild vorzuleben. Also unser Leben sollte entsprechen, was wir glauben. Sonst sind wir Heuchler. Wir müssen bei uns darauf achten, dass die Lehre nicht verfälscht wird. Der Hebräerbrief drückt es in Kapitel 5, Vers 12 bis 13 treffend aus. Da geht es um Menschen, welche eigentlich schon Lehrer sein könnten, aber immer noch unmündig sind. Sie stehen mehr in Gefahr, im Glauben Schiffbruch zu erleiden, weil sie keine feste Wurzel im Wort Gottes haben. Wenn fremde Lehre kommt, erkennen sie sie nicht, weil man sie nur erkennen kann, wenn man die richtige kennt, wenn man die Bibel kennt. Kenne die Bibel und dir werden unbiblische Sachverhalte spanisch vorkommen. Kenne die Wahrheit und du wirst die Lüge ohne Probleme aufdecken. Was sagt die Bibel über das Thema Irrlehre? Bewahrt uns Gott nicht vor Irrlehre? Da gibt es so eine Geschichte, wo die Bundeslade ist bei den Philistern und die Philister merken, dass irgendwie Gott sie straft deswegen und schicken die Bundeslade zurück auf einem Ochsenkarren, der unbemannt ist. Und dieser Ochsenkarren, der läuft schnurstrack, obwohl er gar nicht weiß, Richtung Israel. Und so könnten wir auch sagen, ja schaut, so wie Gott diese Kühe genau auf den Weg geführt hat, so wird er uns auch auf den Weg führen. Aber ich kann dir sagen, du bist keine Kuh, sondern du bist ein Mensch, der Verantwortung vor Gott hat. der einen freien Willen hat, auch gegen Gottes Maßstäbe zu handeln. Der Mensch ist als Gegenüber geschaffen und darf sich frei für oder gegen Gott entscheiden. Warum müssen wir die Lehre kennen? Erstens, weil auch die Christen in der Apostelgeschichte, dort heißt es, sie verharrten in der Lehre, und eben, um nicht Schiffbruch zu erleiden. Wir schauen uns noch so ein paar Bibelstellen an, um denen es darum geht, dass man nichts hinzufügen soll zu Gottes Wort und auch nichts hinwegnehmen. In 5. Mose steht das nämlich schon drin, in Kapitel 4, Vers 2. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. Oder auch in Sprüche 30, Vers 6. Tue nichts zu seinem Wort hinzu, damit er dich nicht bestraft und du als Lügner dastehst. In Offenbarung 22 ist es nochmal erwähnt. In Philipper 3 gibt es die Aufforderung, Vers 2. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung. Und Hebräer 3, Vers 12 heißt es, habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Wir sehen also, Gott warnt in seinem Wort eindrücklich, dass wir nicht das Recht haben, etwas dazu zu tun oder hinwegzunehmen. Und wenn jemand kommt und sagt, ja, er hat eine neue Offenbarung, oder er sagt, ach, den Teil von der Bibel, den müssen wir rausstreichen, weil der ist nicht Gottes Wort, dann wirst du hoffentlich mit der Bibel in der Hand dem widersprechen können. Und trotzdem heißt es in Philipper 3, Vers 2, dass wir Acht haben sollen auf die Hunde, weil sie sich die fremde Lehre oft auch tarnt. Also in der Bibel sind Hunde nicht so wie heute, das sind unreine Tiere. Und der Ausdruck wurde normalerweise von den Juden für die Heiden benutzt, um einfach so eine abfällige Bezeichnung war das. Und in den Ländern des Nahen Ostens waren Hunde eben heimatlose Wesen, so Streuner, und die sich einfach das Futter zusammengestohlen haben. Und Satan verführt eben auch nicht offensichtlich, sonst würden wir es oft auch merken. Also achten wir auch auf so Floskeln, die Gottes Wort abschwächen. Wenn dir zu dir jemand sagt, ja, das brauchst du nicht so ernst nehmen, das war jetzt kulturell bedingt oder das galt nur für die Leute von damals. Oder Gott kann ja auch durch Evolution schaffen. Es ist ähnlich wie das Experiment, ich habe es nie gemacht. Ich würde es auch nie machen. Wenn man einen Frosch in heißes Wasser schmeißt, in einen Kochtopf mit heißem Wasser, dann springt er sofort raus. Aber wenn man ihn in ein Wasser schmeißt, was kalt ist und du es langsam erhitzt, dann bleibt er so lange drin, bis er stirbt. Es wird 1 Grad, für 1 Grad wird es wärmer und er denkt sich, oh, ist ja nur 1 Grad wärmer geworden, das passt noch. Jedes Mal, wenn du in den Bereich der Beziehung zu Jesus Kompromisse eingehst, wird der Kochtopf um 1 Grad wärmer. Oder du bohrst ein Loch in dein Schiff und erleidest Schiffbruch. Verurteilst du vielleicht sogar andere in Dingen, über die die Bibel schweigt? Und eins muss uns eben klar sein, es wird nicht von heute auf morgen geschehen. Das ist ein langsamer Prozess, in dem Prozess, wo schwarz und weiß langsam zu grau wird. In Hebräer 3, Vers 12 heißt es, habt Acht, ihr Brüder, dass in euch kein Herz ist, das im Begriff ist, vom lebendigen Gott abzufallen. Und eigentlich gibt es nur 2 Gruppen von Menschen, die da ziemlich gefährdet sind. Die einen sind die Leute, die sagen, ja, mir kann das nicht passieren, die selbstsicher sind. Selbstsicherheit heißt ja, man vertraut auf sich selbst und nicht auf Gott. Und die andere Gruppe sind die Leute, die leichtgläubig einfach alles glauben wollen. Von wem kommt ihr Lehre? Ihr Lehre kommt, kurz und knackig, vom Teufel. Der Teufel war der Erste, der gesagt hat, sollte Gott gesagt haben. Und Außerdem heißt es auch in Jakobus 1, Vers 3, dass Gott nicht zum Bösen versucht. Also es kommt vom Teufel. Aber auch ihr Lehre, also auch ihr Lehre kommt auch von Menschen. In Epheser 4, Vers 14, was ich vorgelesen hatte, heißt es, dass durch die Schlauheit der Menschen die Leute zum Irrtum verführt werden. Genau. Wir haben uns ja gerade eben schon so Teile vom ersten Kapitel vom Timotheusbrief angeschaut. Eine Sache ist noch, welche Aufgaben bekommt Timotheus im Kapitel 1 vom Timotheusbrief? Und er sollte ihr Lehrer verbieten zu lehren. Er sollte dieses Gebot der Liebe plus die Weissagung dazu verwenden, den guten Kampf zu kämpfen. Und er sollte Glauben und ein gutes Gewissen bewahren, um nicht Schiffbruch zu erleiden. Ich schiebe jetzt noch eine Kurzerklärung dazwischen, weil Lehre ist dann ihr Lehre, wenn sie von Jesus wegführt. Es ist keine Irrlehre, wenn es um unterschiedliche Meinungen geht, über welche die Bibel keine definitive Aussage trifft. Also es gibt in der Bibel Dinge, die nicht zu 100% definiert werden. Und da kann der eine vielleicht denken, oh, ich glaube, das ist so. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Die Frage, kommt Jesus vor der Trübsalzeit wieder, mittendrin oder am Ende der Trübsalzeit? Da kann ich meine Meinung haben und sie auch begründen, aber wenn jemand anders die andere Meinung hat, dann ist es schwierig, da hat er dann die andere Meinung. Wir werden es ja sehen dann. Henry Allen Ironside hat mal gesagt, wir werden im Himmel sehen, wer Recht hatte und sagt dann irgendwas, das habe ich mir aufgeschrieben, und wenn du recht hast, dann tut es mir leid. Irgend sowas in der Richtung.
Vielleicht hast du sogar
gut. Ja, irgendwie, also, genau, also er nimmt sich selbst, er stellt seine Meinung unter die des anderen. Genau, das fand ich cool. Und bei solchen Sachen ist auch gar nicht wichtig, da rum zu diskutieren. Genau, also die Aufträge hier, ihr Lehre verbieten, gilt auch für uns. In der Gemeinde ist es so festgelegt, dass es einfach die Ältesten gibt, die darauf aufpassen sollen. Das heißt, da kann jetzt nicht jeder einfach nach vorne gehen und sagen, oh, ich glaube das so und so, sondern da können einfach die Ältesten dann helfen, da kann man auf die Ältesten gehen und nachfragen. Oder man kann auf mich zugehen und sagen, du, was hast denn du da geredet, ich sehe das anders. Dann können wir uns darüber unterhalten. Und dann gibt es wiederum auch Gemeinderichtlinien, die aber keine Irrlehre sind. Woran man den Unterschied zwischen Irrlehre und Gemeinderichtlinie vielleicht erkennt, ist, ich gebe ein Beispiel, im Winter, der Letzte, der geht, macht die Heizung auf 1. Das findest du nirgendwo in der Bibel, dass man das machen soll. Aber es ist einfach eine Regel, dass man das hier so regelt, dass halt einfach die nicht einfrieren, die Heizung. Oder macht das Licht aus. Der Letzte, der geht, macht das Licht aus. Ich glaube, die hängen sogar da vorne an dieser Tür, dass man es nicht vergisst, so ein kleiner Zettel. Genau. Das ist eine Regel, die wir hier eingeführt haben, aber die ist auch nicht heizentscheidend. Also wenn du jetzt vergisst, das Licht auszumachen, dann hat das keinerlei Bewandtnis, ob du jetzt Gläubiger bist oder Ungläubiger bist. Und ob du den Weg mit dem Herrn gehst oder nicht. Du wirst immer in einem Entwicklungsprozess bleiben. Wenn du den Wunsch hast, Jesus ähnlicher zu werden, wirst du dich mit Themen auseinandersetzen und dies soll dazu führen, dass du gefestigt wirst im Wort Gottes und eben nicht von jedem Wind der Lehre umgehauen wirst. Wenn du jetzt merkst, dass etwas schief läuft, in einem Gespräch auf der Straße oder auch vielleicht in der Gemeinde mit jemandem oder auch vielleicht eine Predigt, die du anhörst, dann schreib es einfach auf, die Punkte, die dir spanisch vorkommen, und red dann mit demjenigen. Und meistens sind dann die Unklarheiten schon beseitigt. Also, ich hatte es bei meiner letzten Predigt gehabt. Da habe ich eine Sache ein bisschen zu kurz ausgedrückt gehabt. Und dann kam einer auf mich zu und hat gesagt, hast du das so gemeint? Das sieht sie irgendwie anders. Und dann habe ich gesagt, oh, Nee, also ich wollte es gar nicht so ausdrücken. Hab dann gesagt, wie ich es gemeint habe und dann, ah, okay, so meine ich es auch. Also die meisten Sachen sind einfach, wo man ziemlich schnell mit dem anderen auch klären kann. Genau, also geh auf den anderen zu, bring deine Einwände in Demut vor den anderen. Also wenn jetzt die Person, die da auf mich zugekommen ist, gesagt hätte, also das hat sie nicht, wenn sie so, ach, wie blöd bist du denn, wie kannst du sowas glauben, hey, werd erstmal so weise wie ich und dann können wir mal reden, gell? Dann würde ich mir als Kritisierender oder als der Kritisierte vorkommen, ich würde meinen Stolz ziemlich runterschlucken müssen, um diese Kritik anzunehmen. Stolz ist eh immer das Problem, das verhindert, dass Kritik angenommen wird. Deshalb bringe deinen Einwand in Demut, weil es kann ja sogar auch sein, du kommst jetzt auf denjenigen zu und du sagst es dem und am Ende stellst du fest, dass du derjenige bist, der falsch lag. Und du bist schon in Stolz auf ihn zugekommen, dann wird dein Stolz sich auch nicht runterschlucken lassen. Also du wirst dann einfach auf deiner Meinung beharren, auch wenn du selber siehst, das macht gar keinen Sinn. Was tun, wenn jetzt die Antwort dich noch mehr verunsichert? Also du denkst immer noch, boah, das ist, glaube ich, schon falsch. Zum Beispiel jetzt im Gespräch auf der Straße. Und du bist wirklich verunsichert. Und wenn du es mit einer Irrlehre zu tun hast, dann kann derjenige dich auch mit dieser Irrlehre überzeugen. Und das wäre natürlich katastrophal, weil du etwas aufnehmen würdest, wieder einen Schritt weiter weggehst und vielleicht diese Meinung auch vertrittst dann. Warum kann dich der andere überzeugen? Weil es menschliche Fähigkeiten gibt, die die Bibel auch benennt. Sie sagt dazu, Lehren, Betrug und Philosophien der Menschen, die nicht Christusgemäß sind. Und dort heißt es einfach, wir sollen wirklich Acht haben auf die Hunde, auf die Leute, die ja einfach das töten wollen, was zu schwach ist. Also die Hunde, die packen sich eher die Sachen, die so schon halb tot sind, einfach was zu schwach ist und sich nicht wehren können. Und wie wehrst du dich am besten? Indem du das Schwert in die Hand nimmst. Dein zweischneidiges Schwert, und dich auf den geistlichen Kampf vorbereitest. Ich meine, jeder wird mir recht geben, wenn jetzt der Römer mit seinem Schwert vor dem Barbaren mit seinem Knüppel steht und der Barbare kloppt die ganze Zeit auf den einen und der andere lässt sein Schwert so liegen, dann ist es kein Kampf, dann ist es ein sich verprügeln lassen. Weißt? Also, der lässt sich verprügeln, aber es ist kein Kampf. Und deswegen schnapp dir deine Bibel und achte auch bei kleinen Kämpfen darauf, dass du keine Kompromisse eingehst. Und dann schreib dir die Dinge auf, prüfe sie daheim im Bibelstudium. Gegebenenfalls kannst du noch einen Kommentar deines Vertrauens dazu nehmen oder mit guten Freunden darüber reden, die du schätzt, wo du weißt, dass sie ja auch Mentoren für dich sind. Wichtig ist auch, dass wir nicht dann rumlaufen zu jedem und sagen, boah, denkst du nicht auch, dass das falsch ist, was der da gesagt hat? Das fällt dann im Bereich von Lästern und auch im Bereich des Sektierers, der sich probiert, eine Meinung der Gemeinde zu holen, dass möglichst viele Leute hinter ihm stehen. Und sonst gehe einfach zu den Ältesten und bitte um Rat. Ja, die Punkte hatten wir jetzt. Habe ich vergessen, sorry. Wir müssen auch bedenken, dass es in jeder Arbeit, in jeder Gruppe gibt es Regeln. Zum Beispiel bei uns, wir dürfen keine kurzen Hosen in der Arbeit tragen. Also wenn ich jetzt hier, also ist es so, wir dürfen es nicht, keine Ahnung warum. Wenn ich jetzt hier die Regel aufstellen würde, wir dürfen alle keine kurzen Hosen tragen, dann würdet ihr mich alle blöd angucken, gell? In der Arbeit würde man keinen blöd angucken, das ist halt einfach so, ist halt so geregelt. Ich würde deswegen auch nicht kündigen. Genau, und es gibt vielleicht auch manche Regeln, jetzt nehmen wir die Heizung auf 1, vielleicht denkst du dir, boah, ich finde das nicht gut, die Heizung auf 1 zu machen. Ich würde die auf 2 machen, gell? Und wenn es dir so ein Herzensanliegen ist, dann red mit jemandem und dann sagt er vielleicht, gut, wir ändern das und tun es auf 2 abändern, dass man die auf 2 schaltet, gell? Also, es gibt so richtig nichtige, unwichtige Dinge, und da müssen wir uns nicht dran aufhalten, und die Bibel sagt auch, das sind diese nichtigen Streitigkeiten in 2. Timotheusbrief, Kapitel 2 stehen. die helfen auch niemandem weiter. Also was heißt es? Genau, was heißt es kämpfen und für was sollen wir kämpfen? Es ist logisch, wir sollen für das Evangelium einstehen und für die rechte Lehre sollen wir kämpfen. Nicht, wir müssen unterscheiden, nicht die nichtigen Streitigkeiten, sondern was ist wirklich essentiell. Und es gibt auch den Befehl, dass wir auch Einheit gebieten müssen. Ganz nach dem Prinzip, wenn der Klügere immer nachgibt, regieren irgendwann die Dummen. Und wir müssen Gottes Wort kennen. Unsere Autorität darf nur das Wort Gottes sein, so wie Jesus es in der Wüste gemacht hat. Genau. Genau. Warum nicht mit fremden Lehren beschäftigen? Warum nein? Also ich würde sagen, eher nein als ja. Und ich werde es euch auch begründen. Also in der Bibel heißt es in Hebräer 13, Vers 8 bis 9, lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben. Warum nicht? Weil Jesus immer derselbe bleibt. Er verändert sich nicht und seine Lehre auch nicht. Es macht vielleicht manchmal Spaß, so intellektuell so Zusammenhänge erkennen zu wollen oder Gedankengebäude aufzubauen. Aber die Motivation sollte nicht sein, seine eigene Meinung in der Bibel zu finden, sondern eben die Bibel zu erforschen, was sie zu dem Thema sagt. Prinzipiell ist es auch super, den Wunsch zu haben, in der Bibel zu forschen und rauszufinden, wie Gott sich bestimmte Dinge von deinem Leben vorstellt. Das ist wohl einer der wichtigsten Dinge in unserem Leben. Aber nicht, um den Verstand zu entwickeln, sondern um seinen Charakter Jesus ähnlicher werden zu lassen. Und wir müssen auch aufpassen, sobald wir ins Spekulieren kommen, also wir lesen die Bibelstelle und spekulieren dann und gehen immer weiter, kommen wir in eine Richtung, die immer weiter wegführt. Deswegen trenne die Wahrheit von deiner eigenen, vielleicht auch spekulativen Erkenntnis. Und ich muss dir auch sagen, das habe ich auch in der ersten Predigt, glaube ich, gesagt, egal wie idiotisch oder wie dumm eine Meinung, eine Lehre ist, wenn du jemanden hast, der schlauer ist wie du, dann kann er sie dir so erklären, dass du es glaubst. Und ein Beispiel, das war echt witzig, das war vor 2 oder 3 Jahren, ich glaube, das war sogar der Joachim, der das gesagt hatte, ein Kind wollte gegen mich Armdrücken machen. Ne? Und da hat der Joachim gesagt, ich glaube, es war der Joachim, nein, der Tobi, der arbeitet im Büro und der tippt ja immer. Und hier gibt es keine Muskeln, sondern nur Sehnen und die laufen ja alle im Bizeps zusammen. Und deswegen hast du keine Chance, gegen den Tobi im Armdrücken zu gewinnen. Ja? Und ihr lacht, aber der hat gedacht, wow. Ja? Es waren ja Fremdbegriffe drin, wie Sehnen, Muskeln, Bizeps. Ja, Wahnsinn, ja. Und genauso geht es uns auch. Wenn jemand da ist, der intellektueller ist wie du, dann kann er dich davon überzeugen, wenn du nicht fest verankert bist im Wort Gottes. Und umso mehr ich mich reindenke, umso logischer kann auch alles werden. Wir sollten uns auch nicht immer auf die Bibelstellen fixieren, die wir nicht verstehen. Also bei mir geht es oft so, ich lese in der Bibel und dann komme ich zu einer Stelle und denke, okay, was bedeutet das jetzt? Gell? Und dann bete ich drum, aber wenn mir da nichts kommt, dann lese ich weiter, weil es gibt genügend Bibelstellen, die ich verstehe und die ich auch umsetzen soll. Und vielleicht in 10 Jahren lese ich die Stelle nochmal und dann sage ich, oh ja, jetzt habe ich sie kapiert. Ne? Und wenn du wirklich diese Bibelstellen, die du verstehst, umsetzt, dann wirst du keine Zeit mehr haben für irgendwelche streitige Fragen mehr Zeit haben. Ich hatte erst letzten Freitag eben auch wieder das Gespräch, muss man die fremde Lehre nicht kennen, um sie widerlegen zu können? Eben mehr Nein als Ja, weil ich muss die Wahrheit kennen. Wenn ich die Wahrheit kenne, erkenne ich die Lüge. Und genau, es gibt nämlich unendlich viele verschiedene Irrlehren. Und wenn du alle kennen willst, wenn du alle dir anschaust, dann hast du keine Zeit mehr für die Bibel. Es ist nämlich sinnvoller, die rechte Lehre zu kennen als die falsche. Thomas Edison soll bei der Erfindung der Glühbirne gesagt haben: Ich bin nicht gescheitert. Ich kenne jetzt nur 1000 Möglichkeiten, wie man keine Glühbirne baut. Was ich damit sagen will, ist, es ist sinnvoller zu schauen, was die Bibel sagt, als sich mit den Dingen zu beschäftigen, was sie nicht lehrt. Also um es anders auszudrücken, 1000 Möglichkeiten von falschen Lehren bringen deine Birne auch nicht zum Leuchten. Und wenn Leute dich konfrontieren, wirst du entweder gleich mit Gottes Wort antworten können oder du musst daheim halt ins Wort Gottes reinschauen. Unter einem Punkt macht es Sinn, die fremden Lehren zu kennen, vor allem wenn man vielleicht auch viel auf der Straße ist, um mit den Leuten zu reden. Diese gängigen Sachen, um sich eben nicht verführen zu lassen von bekannten großen Lehrmeinungen. Dann wollen wir uns noch kurz Hilfen anschauen, um fremde Lehren zu erkennen. Wie begründet die Person die Lehre? Wie ist die Lehre entstanden? Wie wird sie argumentiert? Auf was müssen wir bei der Argumentation des anderen achten? Immer mit dem Ziel, nicht den anderen zu verurteilen, sondern nicht selber in diese fremde Lehre zu verfallen. Es gibt diese Überbetonung einer Irrlehre oder auch einer Lehre. Und das kann auch, das sind meistens, wenn Leute gar nicht an den Herrn glauben, einfach nur sektierisch probieren, Leute an sich zu ziehen, können sogar richtige Sachen überbetont dann falsch werden. Zum Beispiel, wenn man sagt, dass zum Beispiel der Hauskreis oder der Gebetskreis ist das Wichtigste, wer da nicht hingeht, der ist nicht gläubig. Genau. Also wenn man da so ein Christ zweiter Klasse rausproduziert. Dann, wenn du mit demjenigen redest und du bringst eine Bibelstelle an, die genau das Gegenteil sagt, was er behauptet, dann fängt er an, die Bibelstelle irgendwie umzuerklären. Oder auch sagt er, ja, man kann das auch irgendwie anders übersetzen, oder ich habe herausgefunden, dass im Urtext was anderes steht und das hat nur er erkannt, sonst niemand bis jetzt. Dann oft ist auch so dieser Punkt, dass er sagt, ja, ist Auslegungssache, da komme ich auch noch später zu. Oder Gott hat mir gezeigt. Und das ist ja auch das Totschlagargument, weil wenn Gott es ihm gezeigt hat, dann darf ich ja auch nichts dagegen sagen. Der dritte Punkt ist, die Menschheitsgeschichte lehrt uns das. Mit der Menschheitsgeschichte kannst du so gut wie alles erklären. Zum Beispiel gibt es ein Beispiel, die Hierarchie wird so oft missbraucht, dass Gott sich gar keine Hierarchie wünscht. Oder vor 200 Jahren, das ist ein gleicher Ansatz, vor 200 Jahren gab es so viele Ehemänner, die ihre Ehefrauen geschlagen haben. Aus dem Grund will Gott keine Ehe mehr. Also mit der Geschichte können wir alles begründen. Wenn jemand kommt und sagt, die Geschichte zeigt, dass Gott das so nicht gewollt hat, dann soll dir bewusst sein, es ist nicht die Geschichte, sondern Gott, der den Maßstab festlegt. Es gibt in der Bibel ganz viele, im Alten Testament auch, historische Geschichten, wie zum Beispiel, wo David mit der Steinschleuder den Goliath erschlägt, oder wo David als Brautpreis muss er, von Saul fordert es, 200 Vorhäute besorgen. Aber daraus eine Lehre zu machen, dass Gottes wohlgefälliger Brautpreis 200 Vorhäute sind, wäre Schwachsinn. Vielleicht gibt es die sogar, ich weiß es nicht, ich habe nicht geschaut. Kam mir spontan. Und deswegen ist es wichtig, dass man aus einer Geschichte, die vielleicht nur die Verderbtheit Israels zeigen soll, dass man daraus keine Lehre zieht und vor allem auch den Kontext beachtet. Das ist nämlich auch der fünfte Punkt. Beachtet die Person den Kontext. Es gibt nämlich Bibelstellen, die dich ziemlich verunsichern können, die nämlich einen ausdrücklichen Befehl an dich haben und die Person will dir weismachen, dass du das so und so zu tun hast, aber wenn du dann den Kontext liest, merkst du, dass das gar nicht zu dem passt, also dass es einen ganz anderen Hintergrund hat und dass es mit dem, was er sagt, gar nichts zu tun hat. Deswegen immer dann den nahen Kontext lesen, also das Kapitel. Der ferne Kontext wäre dann das Buch und der ganze Kontext wäre die Bibel. Genau, wobei das eine Lebensaufgabe ist. Dann die Allegorie ist eigentlich eine Verbildlichung. Also ein Beispiel, man sieht, dass Simson auf dem falschen Weg ist, als er zu der Frau nach Timnat geht. Man erkennt es daran, dass ihm ein Löwe begegnet. Und der Löwe ist ja ein Sinnbild für Satan und daran erkennt man das. Genau. Dass im gleichen Kapitel sogar drin steht, dass Gott einen Vorwand suchte, um halt den Beginn von Simsons Karriere in Anführungsstrichen zu starten. Das wird dann weggelassen. Und auch, dass Jesus der Löwe von Juda ist, beachtet man ja auch dann dabei nicht. Und wieso kann Simson Satan dann zerreißen, wenn man das Bild weiter vervollständigt? Also mit der Allegorie kannst du auch eigentlich alles begründen, was du willst. Deswegen ist da auch wirklich Vorsicht gewagt, wenn da jemand probiert, dich zu überzeugen mit allegorischen Stilmitteln. Ein Kommentar, der ziemlich viel von dem hat, ist der Gebelein-Kommentar. Genau. Der Punkt, Gott hat mir gezeigt, habe ich ja kurz angesprochen. Hier sind wir auch im Bereich der Gefühle oder vielleicht sogar in der Bereich der Mystik teilweise. Aber Gottes Wort schließt neue Offenbarungen aus und damit endet eigentlich schon das Gespräch. Die eigene Erfahrung als Grundlage. Bei einer Lehre, die anhand der eigenen Erfahrung aufgebaut ist, fehlt die Grundlage, denn nur die Bibel ist Gottes Wort und nicht, was der Lehrer aus seinem Leben erzählt. Der Lehrer kann somit alles begründen, da die eigene Erfahrung zusätzlich noch subjektiv und auch im Nebel der Vergangenheit verschwimmt. Also jede Geschichte wird umso spannender, umso länger sie her ist. Also sie wird immer mehr ausgeschmückt werden. Und man kann sogar aus der gleichen Erfahrung verschiedene Lehren entwickeln. Also Erfahrungstheologie kann sogar richtig sein im Sinne von, sie vermittelt noch die Wahrheit, weil sie sich an Wort Gottes hält. Aber sobald sie natürlich abweicht, ist sie falsch. Und Erfahrungen und Beispiele können helfen, eine biblische Wahrheit zu verdeutlichen, aber sie sind nicht die Wahrheit. Das ist der Unterschied. Also in jeder Predigt werden irgendwelche Beispiele mit angeführt, um Sachen zu verdeutlichen, aber die Beispiele sollen helfen, aber sie sind nicht die Wahrheit. Ab dem Zeitpunkt, wo die Bibel zu diesem Thema schweigt, darf nie eine Lehre darauf aufgebaut werden. Also sozusagen, eine Lehre wird aufgebaut auf das Weglassen eines Sachverhaltes. Um das ein bisschen praktisch werden zu lassen, in der Bibel gibt es niemanden, der Auto fährt. Das heißt, Autofahren ist Sünde. Oder auch in der ersten Predigt habe ich die Tomatenlehre angeführt. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann. Dann gibt es auch in der Bibel niemanden, der in blauen Hosen gepredigt hat. Das heißt, in blauen Hosen predigen ist Sünde. Du kannst mir das auch nicht widerlegen, weil du findest keine Bibelstelle, die das widerlegt. Weil die Bibel nichts dazu sagt. Oder im Neuen Testament steht nie das Wort Halleluja. Deswegen dürfen wir als Christen es nicht mehr benutzen. Alles Dinge, wo Wörter nicht vorkommen im Wort Gottes und man daraus probiert, eine Lehre zu machen. Und wenn das nicht vorkommt, tut man sich auch ganz schwer beim Widerlegen. Und wenn es keine Bibelstelle gibt, in der die Lehre eindeutig drinsteht, dann sollte man wirklich Abstand nehmen davon. Würde es zum Beispiel in der Bibel eine Bibelstelle geben, in der steht, die böse Frucht, also ich hab eine, für die, die jetzt in der Predigt nicht dabei waren, ich habe gesagt, dass die Tomate die böse Frucht war, die im Garten Eden hing. Also ich habe das auch begründet, aber nur Spaß. Genau. Aber wenn es eine Bibelstelle geben würde, in der steht, die Tomate war die böse Frucht und Christen sollen, obwohl Jesus am Kreuz für alles bezahlt hat, trotzdem keine Tomaten essen, dann wäre das eine berechtigte Lehre. Sonst nicht. Zum Leidwesen von mir, weil ich mag keine Tomaten. Genau. Dann der Punkt, das Internet als Informationsquelle. Also, es kann sich im Internet wirklich jeder verewigen. Und dass das Internet auch für manche gute Sachen hergenommen werden kann, das will ich gar nicht bestreiten. Aber seine Lehrmeinung aus dem Internet zu ziehen, ist schon ziemlich gewagt, weil in Kolossee hatten die das Problem gehabt, dass Wanderprediger reingekommen sind, die ja fremde, lügenhafte Lehre mit reingebracht haben. Und niemand kannte ihren Hintergrund, woher sie kommen. Niemand kannte ihren Lebensstil. Niemand konnte prüfen, ja, ist das jetzt Wahrheit oder nicht? Und ähnlich ist es vielleicht bei den Predigern oder bei den Foren im Internet. Die können die besten Beispiele erzählen, weil sie ja sie lügenhaft ausschmücken können, wie sie wollen, weil sie sind ja nicht prüfbar. Wenn ich jetzt euch eine Geschichte erzählen würde, dass ich sagen würde, Jugendleiter sollte es nicht geben, weil ich kenne einen Jugendleiter, das ist der Aaron Maurer, aus Seeg ist der, gell? Und der schlägt seine Kinder und seine Frau und ist ein Trinker und deswegen müsst ihr mir glauben, dass es keinen Jugendleiter geben soll, dann würde ich ihn euch angucken und sagen, du, der Aaron, das ist ein Kind, der hat keine Kinder, weißt? Ich würde sagen, das ist alles erstunken und erlogen. Aber wenn ihr das im Internet liest, dann könnt ihr das ja gar nicht wissen, dass es erstunken und erlogen ist. Also wenn ich das ins Internet reinschreiben würde, das würde mich jeder glauben wahrscheinlich. Deswegen passt wirklich auf, die besten Beispiele können auch die erfundenen sein. Dann Auslegungssache, hat mir auch schon angesprochen. Das ist eigentlich so das Totschlagargument, wenn jemand eigentlich fast überführt wird und sagt, boah, stimmt, das kann eigentlich nicht stimmen, was ich da lehre, aber der Stolz lässt es nicht herunterschlucken. Dann sagt man einfach, es ist Auslegungssache, du glaubst es so, ich glaub's halt anders. Genau. So. In welcher Lehrfrage kann man in guter Treue unterschiedlicher Meinung sein? Das hat man ein bisschen angesprochen, wenn es nichtige Streitigkeiten sind. Wenn es ein Randthema ist in der Bibel, also wenn es keine große Rolle spielt, wenn die Person nicht sektiererisch ist, also wenn ich jetzt meine Lehre hätte, dass man keine blauen Hosen beim Predigen anhaben darf und ich probiere jeden zu überzeugen, dann ist es zwar eine Nebenlehre, aber ich wäre sektiererisch und würde Personen an mich binden. Und das nächste, die Person ist bereit, sich unter die Gemeindelehre zu stellen, also Unterordnung. Und im Prinzip ist, prüft alles, das Gute behaltet. Wir müssen Lehrer immer am Wort Gottes prüfen, damit wir den guten Kampf kämpfen und wie Paulus sagen können, ich habe den Lauf vollendet. Wenn du jetzt mit Leuten zusammen bist, die extreme Ansichten haben, wie sollst du damit umgehen? Das Erste ist natürlich, dass du selber keinen Anstoß zur Sünde wirst, indem du mit deinem Lebenswandel oder mit falschen Meinungen, die übernommen hast, andere verführst. Wenn du sowas hast, dann rede mit ihm persönlich. Wenn es dein Freund ist, wird er auf dich hören. Nicht öffentlich bloßstellen. Das sieht man in Matthäus 18, Vers 15 bis 17. Da gibt es ein Prinzip der Zurechtweisung. Probiere ihn zu gewinnen im persönlichen Gespräch. Sich nicht erheben über ihn und nicht mit vielen Leuten über ihn reden, also lästern. Und erst im zweiten Step sagt die Bibel, dass man vielleicht noch, wenn er nicht einsichtig ist, dass man zwei, drei Leute noch dazu nimmt und mit ihm redet. Und im dritten Step bindet man die komplette Gemeinde ein und wenn er dann immer noch nicht einsichtig ist, dann soll er gelten wie ein Heide, steht drin. Das bedeutet, dass diese Person eigentlich keinerlei Autorität im Bereich der Auslegung der Heiligen Schrift mehr hat. Genau. Wir haben gestern noch den Film Mose zu Ende geschaut. Der dauert 3 Stunden. Wir haben ihn auf 2 Teile aufgeteilt. Und da gibt es eine Person, die ist so unglaubwürdig, und kein Israelit mag die eigentlich, obwohl er Israelit ist. Aber später in der Wüste schafft er das, immer das ganze Volk umzuswitchen und dass sie wieder gegen Mose sind. Und sie vertrauen Mose weniger als dieser Person. In Titus 1, Vers 13 lesen wir, dass der Grund der Zurechtweisung sein soll, damit sie gesund im Glauben bleiben. Das Ziel ist es, dass wir gesund im Glauben bleiben. In 3, Vers 10 vom Titus steht noch drin, dass man eben einen sektierischen Menschen zurechtweisen soll, aber ihn dann auch abweisen soll. Frühzeitig auf die rechte Bahn bringen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, was du uns gegeben hast, dass du uns auch so viel in deinem Wort über das Thema, wie wir mit Irrlehre umgehen sollen, schreibst, dass du uns damit eine Weisung gibst. Ich danke dir dafür, dass du uns auch helfen willst, dass wir selber nicht uns stolz über dein Wort stellen. Und möchte ich auch für jeden Einzelnen bitten, dass wir uns immer wieder von dir korrigieren lassen. Amen.